Hallo und herzlich willkommen hier zur Cannstatt Study Hour. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf www.julmediatv.de und ich begrüße auch alle Zuschauer auf amazingdiscoveriesad-tv.info. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir jetzt gemeinsam wieder eine weitere Lektion, nämlich die Lektion Nummer 5, uns betrachten dürfen im Buch der Sprüche. Mit dem Titel Der Segen des Gerechten. Und bevor wir einsteigen in diesem spannenden Thema, wollen wir vorher noch um den Heiligen Geist bitten, der uns durch alle Wahrheit führt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir dein Wort haben und dass du uns durch dein Wort führst. Ganz besonders jetzt, wenn wir über die Sprüche lesen und lernen wollen, Herr, möchten wir dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist durch diese Verse, durch diese Worte führst, unser Herz erweichst, dass die Worte tief in uns eindringen, dass sie sich einprägen und dass wir danach leben und danach trachten, dass wir ein Segen werden für die Menschen und dass wir Überwinder werden von unseren Sünden, Herr. Und danke, dass du uns diese Richtschnur des Lebens zeigst durch dein Wort und dass du uns alle Kraft gibst, die wir dazu brauchen. Bitte, Herr, sei mitten unter uns, wie du es verheißen hast und hab herzlichen Dank dafür. Amen. Wir schauen uns ganz besonders jetzt in dem Buch der Sprüche die Verse 10 bis 13 an. Und als ich schon die Betrachtung geöffnet habe, der Segen des Gerechten, kam mir auch gleich der Gedanke in dem Kontrast zwischen Segen und Fluch. Und da haben wir zum Beispiel Fälle im Alten Testament, wo es genau darum geht. Nur einige wenige Beispiele, zum Beispiel 1. Mose 27. In 1. Mose 27 kennen wir die Geschichte von Jakob. In 1. Mose 27 wo Jakob durch den Betrug des Erstgeburtssegen empfängt, wo seine Mutter ihn dazu animiert, hier etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht möchte. Denn er sagt in Vers 12, oder ab Vers 11 könnte man sagen, Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich belasten, da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen, so brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Ich fand diesen Grundgedanken, der ja auch letzten Endes so im Kontext dessen, was hier in den Sprüchen 10 bis 13 so aufgezeigt wird, in den Kontrast zwischen Gut und Böse, zwischen gottlosen und gerechten Menschen, was dazu führt, Fluch und Segen zu empfangen oder ein Fluch zu sein für Menschen oder ein Segen zu sein für die Menschen. Und vor allem ganz besonders, und das fand ich, dass in den Augen des Vaters, gemäß dessen, wenn ich nicht nach der Wahrheit handle, lebe, ein Fluch bin in den Augen des Vaters, auch in unserem himmlischen Vater. Denn in 5. Mose, da sehen wir einen weiteren Aspekt, in 5. Mose 11, 5. Mose 11, und dort legt Gott dem Volk Segen und Fluch vor. Da heißt es ab Vers 26 in 5. Mose 11, siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorsam seid. Wir werden nachher gleich auf etwas sehr Interessantes stoßen in den Kapitel 10, 1 bis 11 in dem Buch der Sprüche, die ich euch heute gebiete, Vers 28. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt und ihr nicht kennt. Und wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen auf dem Berg Garizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. Hier sehen wir schon, wie Gott klar macht, dass Segen und Fluch abhängig davon ist, vom Halten der Gebote Gottes, für oder gegen Gott. Das zeigt sich dann dadurch auch im Leben und im Charakter unserer eigenen Persönlichkeit da. Wenn wir aus Liebe zu Gott die Gebote Gottes gehorchen, denn sie sind der Charakter der Liebe, so werden wir nicht nur ein Segen sein, Segen ernten, sondern auch den Segen weitergeben können an die Menschen. Noch einen weiteren Aspekt, den ich mit euch schauen möchte, in 5. Mose 23. 5. Mose 23, bevor wir dann in Sprüche übergehen. Da sehen wir ab Vers 6. Hier geht es um den Ausschluss von den Gemeinden des Herrn. Da heißt es in Vers 6, aber der Herr dein Gott wollte nicht auf Bileam hören, sondern der Herr dein Gott verwandelte für dich den Fluch in Segen, denn der Herr dein Gott hat dich lieb. Du sollst ihren Frieden und ihr Bestes nicht suchen, all deine Tage ewiglich. Das ist für mich persönlich eines der schönsten Aussagen, die es über Gott gibt, in Bezug, wie Gott auf krummen Wegen wieder gerade schreiben kann. Er verwandelt einen Fluch in Segen, denn der Hintergrund, die Basis, weshalb dieses Handeln Gott dazu führt, dass er einen Fluch, ein Mensch, der gottlos lebt, in einen Segen verwandeln möchte, ist, weil er dich liebt. Ist das nicht wunderbar? Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt so sehr geliebt, jeden einzelnen Menschen, dass er seinen einen geborenen Sohn dahin gab, damit wir ewig leben können. Nun, dieser Grundgedanke wollen wir uns anschauen, gerade in den Sprüchen, Kapitel 10. Und mir ist etwas aufgefallen, als ich so über diese Verse 1 bis 10 nachgedacht hatte, kam mir so plötzlich so ein bisschen das Echo der 10 Gebote. Nun, ihr werdet euch fragen, wie kommt das denn jetzt zustande? In Kapitel 10 fängt der erste Vers wie folgt an. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Und zuerst dachte ich daran, wenn ein Vater seinen Sohn sieht, der gute Dinge tut, der ehrbare Dinge tut, so ist er ein Stolz für den Vater, nicht wahr? Aber die Mütter sind da in der Hinsicht sensibler, wenn das Kind anfängt, ja, einen Lebensstil zu prägen, das nicht gesund ist, oder einen Weg des Ungehorsams zu gehen, einen Weg, der zum Verderben führt. Und ich denke, die Mütter machen sich da sicherlich emotional die größeren Sorgen als der Vater vielleicht. Aber was es eigentlich ausdrückt, ist im Prinzip das erste Gebot in den 10 Geboten. Wenn wir den Finger drin lassen in Sprüche 10 und gehen gleichzeitig in 2. Mose 20, da heißt es, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich bin der Herr dein Gott. Ich bin derjenige, der dich weise machen kann. Ich sorge mich um dich, genauso wie eine Mutter um ihr Kind. Ich möchte den Stolz Jerusalems sehen, meines Volks, das das Land Kanaan erobert, das ich herausführe aus Ägypten, aus Babylon herausführe, hin nach Kanaan. Und dann geht es weiter. Durch Gottlosigkeit erworbene Schätze nützen nichts, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Und wenn ihr weiterschaut, dann heißt es, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Durch Gottlosigkeit erworbene Schätze nützen nichts. Und das sind die Schätze, die wir kennen, die wir eine Klarheit haben über Gott, der möchte, dass selbst wir sind ein Schatz für ihn. Er ist derjenige, der alles aufgibt, nur um diese eine Perle zu finden. Alles verkauft, nur um diese eine Perle zu erwerben und sagt, ich errette euch von dem Tod. Ich bin der wahre Gott. Nicht diese steinernen Götzen, die ihr anbetet. Nicht dieser flimmernde Bildschirm, der euch zeigt, wie ihr leben sollt. Nein, ich bin ein lebendiger Gott, der dich vom Tod errettet. All diese erworbenen Schätze, die wir letzten Endes als unsere Götzen haben, die wir dadurch erwerben, führen uns letzten Endes zum Tod. Wo haben wir unsere Götzen? Wo sind unsere Götzen, die wir erwerben? wo wir unsere persönlichen Schätze erwerben. Jesus sagt, wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln. Wir sollen schauen, dass wir Gott nachfolgen, weil er nicht möchte, dass ein Mensch verloren geht. So sollen auch wir unsere Schätze im Himmel sammeln. Deswegen ist auch er unser Gott, der alles tut, damit wir gerettet werden können. Wo es heißt, der aber Gnade erweist an vielen Tausende, die mich lieben und meine Gebote halten. Das Verlangen der Gerechten lässt der Herr nicht ungestillt, aber die Gier der Gottlosen weist er ab. Es ist interessant, dass es heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nun, wenn es uns nach etwas verlangt, ist nicht Gott derjenige, der uns nicht all das geben möchte, wonach wir suchen, wonach wir verlangen? Und sofern das in Ehrbarkeit dient, denn alles, was wir ja tun sollen, um Segen zu empfangen, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen, all dem, was wir tun und was wir sagen. Und wie können wir etwas verlangen von Gott, wenn wir nicht selbst gerecht leben? Gerecht zu leben vor Gott, seinen Namen zu achten, zu ehren. Wie soll Gott uns Segen geben? Wie soll Gott uns führen, wenn wir nicht selbst Gott verherrlichen? Seinen Namen in unserem Leben. Gedenke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Wir kennen ganz besonders dieses Gebot. Wenn ihr jetzt Vers 4 schaut, dann seht ihr, dass eines gerechten Menschen, eine Hand eines gerechten Menschen reich macht. Schaut, eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Es ist der vierte Vers in den Sprüchen, es ist das vierte Gebot in 2. Mose. Und es ist das Werk des Gerechten, das auch selbst an einem Sabbat fleißig ist. Selbst Jesus hat am Sabbat geheilt. Jesus hat Menschen geholfen. Das ist das Werk eines Gerechten. Nicht diese Arbeit, die wir tun von Montag bis Freitag oder von Sonntag bis Freitag, so gesehen. Sondern es ist das Werk, das letzten Endes uns dahin führt, dass wir näher zu Christus kommen. Gerade der Sabbattag sollte uns da eigentlich dazu der Eifer sein, dass wir noch mehr tun können für Gott, in unserer Beziehung zu Gott zum Beispiel, dass wir nicht untätig sind, nicht einfach nur sagen, der Sabbat ist einfach nur ein Ruhetag und wir hören uns die Predigt an am Sabbat, gehen nach Hause, essen und liegen und schlafen oder gucken vielleicht am Nachmittag Bundesliga oder gehen vielleicht ins Café, weil wir da mal die Zeit haben, so wie es vielleicht auch manche andere tun. Das meint nicht, was die Heiligung anspricht und es meint auch nicht, was es heißt, wenn ein Gerechter seine fleißige Hand tätig arbeiten lässt, denn das macht reich. Und das meint auch, dass ein Gerechter dadurch wandelt, wenn am Sabbat die Sabbatheiligung entsteht, dass wir daran arbeiten, gerade an dem Sabbattag mit Gott verbunden zu sein, mit Gott in der Natur, in der Natur zu begegnen, dass wir Menschen helfen, dass wir tätig sind für die Menschen, aber dass wir erst für uns, dass wir erst selbst verwandelt werden, dass wir tätig sind und nicht faul und unsere Hand ruhen lassen. Und so können wir weitergehen. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Und hier sehen Sie auch, hier sieht man dann auch, wo es heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Nun, Vater und Mutter zu ehren, ist eine ganz besondere Aufgabe, die wir nicht nur vor unseren eigenen Eltern auszuüben und auszuleben haben, sondern ganz besonders auch Menschen, die unsere Väter und Mütter sein könnten. Menschen, die ihrer Altersgruppe her unsere Väter und Mütter sein könnten. Aber auch unser Vater im Himmel. Und wenn man sieht, wie Gott selbst als unser Vater hier die Ernte vorbereitet. Und wenn wir wissen, welches Werk wir zu tun haben, welches Werk wir auszuführen haben, sehen wir auch, dass besonders die Ernte ein wichtiger Aspekt ist, wo Gott seine Helfer braucht. Und wie kann man eigentlich wirklich einem Vater und einer Mutter die Ehre geben, als dessen, dass man möchte, dass die Arbeit, die der Vater im Himmel, der uns die Weisheit schenkt, der uns Einsicht und Lebensregeln gibt für unser Leben, für unsere Führung im Leben, dass er möchte, dass wir beteiligt sind an dieser Ernte, dass wir ihm dadurch auch die Ehre geben, denn wir arbeiten für ihn. Wir arbeiten für denselben Sinn, den Gott hat, nämlich jeden Menschen zu erlösen. Und so möchte er auch, dass wir an dieser Ernte teilhaben, dass wir mithelfen, die Scheune zu füllen. Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalttat. Und auch hier haben wir ein wunderbares Beispiel, wie auch in den 10 Geboten sagt, du sollst nicht töten. Und genau das ist das, was es auch aussagt. Der Mund der Gottlosen bringt Gewalttat. Ihr wisst, dass Jesus sagte, ihr wisst, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Und er sprach den Gedanken an, dass selbst Worte, die wir aussprechen, töten können, dass sie Gewalttat anbringen. Aber dass der Gerechte, wenn er spricht, dass es Segnungen auf sein Haupt bringt. Das Andenken der Gerechten, Vers 7, bleibt im Segen, aber der Name der Gottlosen wird verwesen. Und du sollst nicht Ehe brechen. Das Andenken eines, der treu geblieben ist, der nicht den Weg des Gottlosen eingeht, der bleibt in Andenken und wird ein Segen sein. Nun, der Name des Gottlosen verwest, so wie der ewige Tod den Namen der Person vergessen lässt. So wird derjenige, der den Bund Gottes verlässt, an seinen Namen nicht mehr gedacht werden. Das ist eigentlich ein trauriger Vers. Denn Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Und er möchte, dass wir ein Segen sind und an uns gedacht wird. Dass Jesus, wenn er jetzt so wie uns, so wie jetzt im himmlischen Heiligtum als Hoherichter, als Hohepriester den Dienst im himmlischen Heiligtum vollführt, er gedenkt an jeden Einzelnen, der Gerechtigkeit ausgeübt hat, der den Bund mit Gott gehalten hat, den Bund, den wir mit Gott eingegangen sind. Während der Mensch, der gottlos lebt, dass der Mensch vergessen sein wird, sein Name, die Person, alles, was er tat, wird je vergessen sein, wenn das Gericht, das letzte Gericht über alle Menschen ergeht. Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an. Aber ein Narrenmund kommt zu Fall. Und auch hier heißt es, du sollst nicht stehlen. Wir wissen, dass ein Herz sehr schnell gestohlen werden kann, nicht wahr? Nun, wir wissen, dass es auch in der Bibel Ereignisse gab, wir könnten eigentlich sogar schon zum Ursprung im Krieg im Himmel gehen, wo Satan oder damals Luzifer das Herz der Engel, die Gedanken der Engel stahl, damit eine Rebellion gegen Gott geführt werden konnte. Aber wer ein weises Herz hat, nimmt die Gebote an. Er lässt sich nicht berauben. Er lässt sich nicht abbringen und er lässt nicht zu, dass er zu Fall kommt. Und das ist eigentlich auch ein Wink mit dem Zaumpfahl für uns, dass wir unser Herz anhängen an der Weisheit, dass wir uns nicht berauben lassen, dass wir uns nicht stehlen lassen, so wie Satan versucht, unsere Herzen, unsere Gedanken zu stehlen und damit auch letzten Endes Er möchte, dass wir zu Fall kommen. Die Bibel ist voll davon, wie berichtet wird, wie Satan versucht, seine Schlingen um uns zu ziehen, damit wir zu Fall kommen können, damit der Boden unter unseren Füßen herweggerissen wird. Wer in Lauterkeit wandelt, der wandelt sicher. Wer aber krumme Wege geht, der wird ertappt werden. So heißt es auch, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Wir wollen in Lauterkeit wandeln. Ehrlichkeit soll bestimmend sein in unserem Leben. Und nur so können wir auch sicher wandeln. Wie oft kommt es vor, dass wir Zeugnis geben müssen? Wie oft kommt es vor, wo wir vor Situationen stehen und ja eigentlich schon an der Kante dessen stehen, wo sogar unser Leben in Gefahr ist und dazu verleitet werden, gedanklich eine Notlüge parat zu haben, nur um überleben zu können. Wir wissen, dass es auch da Beispiele gab, wo Ehrlichkeit und Lauterkeit sich bezahlt gemacht hat. Egal in welcher schlimmen Situation man auch immer war, hat Gott immer gewirkt, wenn man treu geblieben ist. Treu zur Wahrheit und niemals krumme Wege zu gehen. Wer mit den Augen zwinkert, verursacht Leid und ein Narrenmund kommt zu Fall. Wenn wir mit unseren Augen unsere Begierde, womit ja die Begierde gereizt und gelockt wird, zuerst im Auge, sehen wir auch, wenn wir auch hier die 10 Gebote uns anschauen, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seines Knechtes, noch seine Magd, noch seine Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Wie oft kommt es vor, dass wir in unserem Alltag mit unseren Augen zwinkern, weil wir Gefallen haben an Dingen, die für uns begehrlich sind, an denen wir nicht loslassen wollen, an denen, wo wir versuchen wollen, einen Vorteil daraus zu haben. Ich fand diese 10 Verse sehr interessant, als ich sie mit den 10 Geboten verglichen habe, wenn wir sie auf der Ebene betrachten, die mit Fluch und Segen auf sich hat, die mit Gerechtigkeit und Gottlosigkeit zu tun hat. Nicht nur im buchstäblichen Sinne, sondern gerade und vor allem im geistlichen Sinne. Ein Echo der 10 Gebote und der daraus folgenden Segen, der Treue gegenüber Gott und das Ziel, das erreicht werden soll. So lesen wir zum Beispiel auch einen Vers in 1. Petrus, Kapitel 1. In 1. Petrus, Kapitel 1. Und dort die Verse 3 bis 5. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverwelklichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir, und jetzt Achtung, Vers 5, in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Gott möchte uns die Kraft geben, bewahrt zu bleiben und bewahrt zu sein im Glauben. Im Glauben daran, dass wir die 10 Gebote erfüllen können. Denn die Sprüche berichten davon, dass es nicht einfach nur so Tugenden sind, die hier nur schwarz auf weiß bedruckt sind, auf weißem Blatt Papier, sondern sie machen lebendig, weil sie verbunden sind mit den Geboten Gottes, weil sie verbunden sind mit dem Charakter Gottes, weil dieser Charakter zum Heil führt. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes, die uns geoffenbart wird. Einen weiteren Aspekt sehen wir auch hier in 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1 und da die Verse 3 und 4. Dort heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Achtung Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr den Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Hier sehen wir genau diese zwei Aspekte. Wir, die in der Sünde lebten und davon fliehen vor dieser Verderbtheit, gibt uns Christus, wenn wir uns dafür entscheiden, nach der Weisheit zu leben, die göttliche Kraft, was uns schenkt zum ewigen Leben, zum Wandeln in Gottes Furcht und die kostbaren Verheißungen durch die göttliche Natur, an der wir teilhaftig sind. Ist das nicht wunderbar? Das ist eins, ich würde mal sagen, es ist ein Aufruf dessen, das Buch der Schrift, der Sprüche, die Charaktereigenschaften, die dort von einem Gerechten, von einem Treuen gesprochen wird, wenn er diese Kraft sich zunutze macht. Die Verheißungen, die dahinter stehen, die Hoffnung, die dahinter steht. Und die Wahrhaftigkeit dessen, dass all das, was an den Gerechten hier geschrieben wird, an den Tugenden des Gerechten hier beschrieben wird, dass dies auch in unserem Leben möglich sein kann. Johannes 15, noch ein weiterer Vers. In Johannes 15, die Verse 1 bis 15. Und hier sehen wir schon das Prinzip, das Jesus hier klar machen möchte. Und wir kennen natürlich alle diese Aussagen von Jesus, der Weinstock und die Reben. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, bleibt in diesen Worten, sagt Jesus. Und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir können wir wie viel tun? Nichts. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Lieben, das ist eine wunderbare Verheißung. Wenn wir um des Wortes willen glauben, Gott spricht und es geschieht, jeder einzelne Buchstaben hier macht lebendig, so ist uns die Verheißung gewiss. Wenn wir in Christus bleiben und wir bitten, was wir wollen, und das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen das, was Gott will. Wir wollen das, was Christus möchte. Was wir sagen, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir ein gerechtes Leben führen können. Gerechtigkeit durch den Glauben. Und jetzt schaut, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe geliebt. In seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wo haben wir diesen Vers schon gehört? Richtig, in Sprüche 10, Vers 1. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausführt. Solange das Volk mit Gott verbunden war, konnten sie Frucht bringen. Solange sie aber gezweifelt haben und gemurrt haben und sich entfernt haben von Gott, so wurden sie nacheinander wie die Reben weggesammelt und ins Feuer geworfen. Aber das ist die Freude, dass wir das Gebot der Liebe haben. So wie Christus uns liebt, so liebt auch der Vater uns. Und diese Liebe können wir erwidern, indem wir in Christus bleiben. Ist das auch dein Wunsch? Verheißungen, die uns zur Verfügung steht, wenn wir Segen empfangen können und zu einem gerechten Leben kommen können, sehen wir zum Beispiel in Epheser Kapitel 3, in Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Epheser 3, 14 bis 21. Hier geht es um die Erkenntnis der Liebe in Christus. Wenn wir wirklich davor Zweifel haben, wenn wir wirklich in unserem Glauben vor einem Kampf stehen, weil wir zweifeln und versagen oder wenn wir an dem Wort Gottes zweifeln, wenn Satan uns die dunkle Decke über unser Glauben legen möchte, damit kein Lichtstrahl Gottes durchdringen kann, dann tut genau das, was hier steht in Epheser Kapitel 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über den Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wir brauchen nicht verzweifeln. Wir haben wunderbare Verheißungen, die jede Erkenntnis offenbart über die Liebe Jesu. In jeder Notsituation, in jeder verzweifelten Lage, die wir haben, in jeder Erkenntnis dessen, wenn wir auf falschem Wege wandeln und wir das erkennen, dass wir auf dem Weg eines Gottlosen gehen, wenn wir es auf unseren Knien vor Gott bereuen und ihm übergeben, ernstlich, so haben wir den Zuspruch des ganzen Himmels, den Reichtum des Himmels. Ist uns das bewusst? Ich finde es interessant, dass Sprüche uns genau darauf aufmerksam macht, wie krass diese Unterschiede sind von einem gerechten und einem gottlosen Menschen. Und vor allem, dass der gottlose Mensch, so traurig es auch klingt, in seinem Wahn der Gier, die er hat, seiner Begierden, der Gottlosigkeit, dass er keinen Anker hat, woran er sich festhalten kann. Weil er es nicht sieht, weil er es nicht sehen möchte, weil die Liebe zur Sünde größer ist als die Liebe des Vaters im Himmel in unseren Herzen. Ein Beispiel von Heiligung unserer geistlichen Blindheit durch den Glauben an Jesus sehen wir, oder an Jesu Taten, die er an uns verbringen möchte, sehen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 9, in den Versen 27 bis 29. Kapitel 9, Vers 27 bis 29. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach, die schrien und sprachen: Du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie: Glaubst du, dass Jesus dies tun kann? Dass Jesus uns von unserer Blindheit, von unserer geistlichen Blindheit erretten kann. Ja, Herr, sprachen sie zu ihm. Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Wissen, nach eurem Zufall, nach eurem Glück. Nein, nach eurem Glauben. Und das ist die Quintessenz. Glauben wir wirklich, dass Gott in der Tat uns zu dem machen kann, wie wir es in den ganzen Kapiteln Sprüchen sehen können, von all dem, was den Gerechten betrifft, der lebt nach der Gerechtigkeit, der glaubt nach der Gerechtigkeit? Die Macht des Glaubens, die die Jesus uns hier deutlich machen möchte, sehen wir vor allem auch in Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21 und dort ab Vers 18. Matthäus 21 ab Vers 18. Dort heißt es, als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet, im Gebet, das werdet ihr empfangen. Mich haben schon diese Verse ziemlich herausgefordert. Einen Glauben zu haben, der zu einem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Glaube versetzt Berge, heißt es doch so schön, nicht wahr? Aber genau das meint es. Ein Berg, der unüberwindbar ist, der unverrückbar erscheint, unmöglich, wird durch Glauben, den Glauben an Christus, an Christi Tat, an Christi Gerechtigkeit, an Christi Gnade, an Christi Liebe, wenn wir sie ihm hingeben, im Gebet zu einem mächtigen Werkzeug, das uns verwandelt und somit auch wir den Segen empfangen und somit auch der Segen überströmt für die anderen Menschen. Weil wir unsere Gottlosigkeit aufgeben und die Gerechtigkeit aufnehmen, das Kleid der Gerechtigkeit. Hebräer 10 drückt hier nochmal einen, wie ich finde, schönen Aspekt aus. In Hebräer 10, denn wir müssen nicht erst 40 Jahre in der Wüste umherspazieren, sondern ab Vers 19 in Kapitel 10 im Hebräerbrief, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da haben wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hier sehen wir ein Beispiel, wie dieser Prozess vorhergeht. Aber was es von uns aus benötigt, ist das völlige Gewissen des Glaubens. Bist du, lieber Freund, liebe Freundin, gewiss im Glauben, dass Jesus Christus jetzt im himmlischen Heiligtum, jetzt, wo er noch dient, jetzt, wo noch die Gnadenzeit ist, und ihr Lieben, die Zeit verrinnt uns nur durch die Finger momentan, wenn wir sehen, was draußen geschieht, wenn wir sehen, wie Menschen sich verhalten, wenn wir sehen, wie Menschen aufeinander losgehen, in den Familien, in den Schulen, auf der Arbeit. Von Gerechtigkeit nichts zu sehen, von Liebe untereinander kaum was zu sehen. Weil diese Menschen ihren hohen Priester, der ihnen ihre Sünden vergeben kann und sie reinwaschen kann und sie verändern kann, weil sie diesen Weg nicht nachfolgen wollen. Wir aber, die wir es erkennen, haben einen Zutritt. Ja, freimütig sogar haben wir einen Eingang in das Heiligtum. Das Schlimme daran ist, dass wir uns selbst oft im Weg stehen und uns diesen Weg verbauen und versperren. Und Christus wartet im Allerheiligsten auf uns, dass wir ihm begegnen. Gehen wir weiter in den Versen. Und mir ist besonders noch aufgefallen, dass in den Versen 11 bis 14 ich mich gefragt habe, wie wird ein Mund des Gerechten zur Quelle des Lebens? Denn davon sprechen ja die Verse, wenn wir sie kurz aufschlagen, in Sprüche 10, Verse 11 bis 14, dort heißt es, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalttat. Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Auf den Lippen des Verständigen wird Weisheit gefunden, aber auf den Rücken des Uneinsichtigen gehört eine Rute. Die Weisen sammeln ihr Wissen, die Lippen der Narren aber schnelles Verderben. Nun, wir können mit unseren Worten, mit unseren, ja, mit dem, was wir sagen, können wir genauso ein Segen oder ein Fluch sein. Wir können Menschen, ja, heilen mit Worten. Wir können sie aber auch töten, seelisch, moralisch. Und ich habe mich gefragt, wenn schon in der Bibel steht, dass alles, was aus dem Mund Gottes, alles, was er sagt, geschieht. Wie sehr doch Gott auf seine Worte achtet. Denn sie bringen Leben. Sie bringen aber auch Tod. Zumindest hier auf dieser Welt, auf dieser sündhaften Welt. Für die, die Christus nicht als ihren Erlöser annehmen. Und wie sehr Gott auf jedes einzelne Wort achtet. Und jede Worte, die Jesus sprach, waren Ströme, die aus der Quelle heraussprudelten. Wir haben hier Beispiele in Johannes 4, Vers 14. Wenn Christus sagt, dass wir noch größere Wunder tun werden als er, wenn wir sogar in der Lage sind, uns vom Heiligen Geist so führen zu lassen, dass wir Worte Jesu sprechen können, dann können auch wir eine Quelle sein. Eine Quelle des Lebens, weil wir ein Werkzeug sind für Jesus. Und hier heißt es in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihn zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das Wasser, das Christus dir und mir geben möchte, wird zu einer Quelle von Wasser werden. Damit das Wasser in uns die überfließt, überströmt, damit andere dran teilnehmen können, dran teilhaben können. Ein weiteres Beispiel, Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Schaut. Wenn wir an Christus glauben, so wie die Bibel es sagt, wenn wir daran glauben, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. So wie Jesus den Menschen angeboten hat, zu ihm zu kommen, damit sie vom Wasser des ewigen Lebens trinken können, umsonst. So ist es auch möglich, wenn Christus in uns ist, können wir wahrlich ein Strom sein, ein Strom lebendigen Wassers. Ein weiteres Beispiel haben wir noch in Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10, Verse 19 und 20. Auch in Situationen, wenn wir verfolgt werden, wenn wir Zeugnis geben müssen, wenn wir wahrhaftig als Zeuge stehen und wahrhaftig sprechen, heißt es, wenn sie euch aber ausliefern, sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Und ich bin überzeugt, ihr Lieben, dass nicht nur in solchen Situationen, wenn es darum geht, wenn wir Verfolgungen leiden oder wenn wir vor Gerichten stehen, dass wir dann wissen, was wir zu sagen haben, weil der Geist uns führt, sondern ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir jede Situation in unserem Leben, in unserem Alltag gedanklich Gott übergeben, dass wir nicht das sagen, was wir sagen wollen, aus unseren Emotionen heraus, aus das situationsbedingt heraus, aus unseren Gefühlen, sondern Gott vorher innerlich darum beten, dass wir geduldig sind und dass Gott uns die Worte auf die Zunge legen soll, die wir sagen sollen. Dass wir nicht Dinge sprechen aus Eigennutz. Dass wir nicht Dinge sprechen, die andere verletzen können. Sondern dass eigentlich Folgendes geschehen soll. All das, was wir sagen, soll lebendiges Wasser sein. Es soll Menschen zum ewigen Leben führen. Es soll Menschen zu Christus führen. Darauf sollten wir bedacht sein. Darauf sollten wir unseren Alltag mal prüfen, inwieweit wir unsere Worte wirklich bewusst verwenden. Ob wir unsere Gedanken zum Ausdruck bringen oder ob es im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Es gibt eine Zeit zu schweigen und es gibt eine Zeit zu sprechen. So sagt es auch Prediger Kapitel 3. Prediger Kapitel 3. Und dort die Verse und dort in Vers 7. Dort heißt es: Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Die Zunge ist manchmal schneller als unsere Gedanken. Das kommt leider zu häufig vor. Ich kenne das auch bei mir. Aber wir sollen lernen, zu wissen, wann die Zeit ist, zu reden und wann die Zeit ist, zu schweigen. Denn jedes hat seine bestimmte Zeit und hat auch seinen bestimmten Grund. Ich habe hier zwei Auszüge aus dem Geist der Weissagung. Einmal aus dem Buch Ruf an die Jugend auf der Seite 101 bis 102. Dort sagt sie: Im Schweigen liegt eine wunderbare Macht. Wenn dich jemand erregt anspricht, dann vergilt es nicht mit Gleichem. Eine heftige Erwiderung einem zornigen Menschen gegenüber wirkt gewöhnlich wie eine Peitsche, die den anderen in immer größere Wut hintreibt. Wenn man dem Zorn mit Schweigen begegnet, so erstirbt er bald. Der Christ soll seine Zunge zügeln und entschlossen sein, keine unfreundlichen und ungeduldigen Worte zu sprechen. Wer seine Zunge im Zaun halten kann, wird jede Geduldsprobe, auf die er gestellt wird, bestehen. Ich wiederhole nochmal diesen Satz. Wer seine Zunge im Zaun halten kann, wird jede Geduldsprobe, auf die er gestellt wird, bestehen. Aus eigener Kraft kann sich der Mensch nicht beherrschen, durch Christus aber wird er Gewalt über sich gewinnen. In seiner Kraft wird er seine Gedanken und Worte unter die Herrschaft des göttlichen Willens bringen. Die Religion Christi bringt alle Gemütsbewegungen unter die Herrschaft der Vernunft und zügelt die Zunge. Unter ihrem Einfluss beruhigt sich das heftigste Temperament und das Herz wird mit Geduld und Sanftmut erfüllt. Ich kann mir sehr oft vorstellen, wie die Pharisäer und die Sadduzäer, nachdem Jesus gesprochen hat, die Wahrheit gesprochen hat, den Klartext gesprochen hat, sie zurechtgewiesen hat und sie dadurch erzürnt waren, weil sie die Wahrheit nicht ertragen konnten. Jesus hat nicht nochmal draufgehauen. Nein, er blieb ruhig. Denn die Worte, die in Wahrheit gesprochen werden, der Geist Gottes, der dadurch wirkt, weil Wahrheit gesprochen wird, bewegt das Herz eines störrischen Menschen. Natürlich ist die erste Reaktion dessen, dass der Mensch Gott nicht gehorchen möchte und lieber seinen eigenen Willen geht, immer mit Abneigung zu begegnen und möchte nicht, dass die Person auf das Gewissen hört. Und somit peitscht er sich immer wieder und immer wieder dagegen auf. Aber Gott hat seine Zeit, dass diese Worte, wenn erstmal der Sturm sich gelegt hat, dass die Worte nachklingen. In Liebe, in Sanftmut, wenn der Zorn sich gedeckt hat. Gott wirkt durch seinen Geist. Wenn wir allerdings erst verstanden haben, wie wir mit Worten, mit liebevollen Worten, mit Worten, die Gott uns auf die Zunge legt, wie wir Menschen erreichen können. Ein weiteres Zitat auf MyLife Today auf Seite 196. Wenn Christus in uns wohnt, dann werden wir Christen sein, sowohl zu Hause als auch außerhalb. Wer ein Christ ist, der redet freundliche Worte mit seinen Verwandten und Kollegen. Er wird nett, höflich, liebevoll und einfühlsam sein und sich in dem Moment für die Gemeinschaft mit der himmlischen Familie ausbilden. Wenn er ein Mitglied der königlichen Familie ist, wird er das Reich vertreten, zu dem er sich hingezogen fühlt. Er wird voller Sanftmut mit seinen Kindern sprechen, denn er wird erkennen, dass auch sie Erben Gottes sind, Mitglieder des himmlischen Hofes. Unter den Kindern Gottes wird kein rauer Geist wohnen. Einige sind stolz darauf, unverblümt, derb und grob zu reden, und sie nennen dies Freimut. Aber das ist nicht der richtige Ausdruck dafür, sondern es ist die schlimmste Art der Selbstsucht. Christus ist immer ruhig und würdevoll. Und diejenigen, die mit ihm zusammenarbeiten, werden in ihrem Werk Gnade walten lassen. Ihre Worte und Handlungen werden besänftigen. Wir müssen die Seele erziehen, barmherzig, sanft, zärtlich und voller Vergebung und Mitgefühl sein. Während wir alle Eitelkeiten beiseite legen, auch alle törichten Reden, Späße und Scherze, sollen wir nicht kalt, ohne Mitgefühl und ungesellig werden. Der Geist des Herrn wird auf euch ruhen, bis ihr wie eine Blume aus dem Garten Gottes duftet. Ihr müsst über das Licht sprechen, über Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, bis ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gelangt und der alte Charakter zu einem neuen Charakter verändert ist und ihr Stärke und Stärke erhält, bis ihr mehr und mehr das kostbare Bild Jesu widerspiegelt. Christus ist immer bereit, von seinem Reichtum zu geben. Wir sollten aus ihm Juwelen sammeln, damit wir sie auch beim Sprechen zur richtigen Zeit in Anwendung bringen. Es ist eine große Herausforderung für uns, jeden Tag aufs Neue, unsere Gedanken und somit auch, was daraus häufig folgt, unsere Worte, die wir davon sprechen, in Zaum zu halten. Dass die Worte so gewählt sind, wie Jesus sie gewählt hat. Jesu Worte waren Worte, die Menschen zu ihm gezogen haben, zur Wahrheit geführt haben, die einen Charakter haben wiedererkennen lassen, die, ja, wie er sagte, ein Abbild vom Vater im Himmel ist. Ihr Lieben, auch für uns ist es möglich, ein Abbild von Christus zu sein, hier auf dieser Welt. Aber wir müssen uns darin trainieren, unsere Worte unter Gottes Kontrolle zu bringen. Dass Gott über unsere Gedanken herrscht. Lasst uns noch einige Gedanken in den weiteren Kapiteln in dem Buch Sprüche sehen. Ich möchte kurz überspringen zu Sprüche Kapitel 11. Die Waage, die Hoffnung und die Frucht. Wenn wir schon in Vers 1 den Text lesen, Sprüche 11, Vers 1, falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht gefällt ihm wohl. Nun habe ich mich gefragt, was wird denn hier gewogen? Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht gefällt ihm wohl. Für mich klang das erstmal wie ein Widerspruch, aber als ich mir das genauer anschaute, habe ich festgestellt, dass es um zwei Dinge geht. Einmal um eine falsche Waage. Nun, was ist eine falsche Waage? Eine Waage, die manipuliert wird, um vielleicht einen Vorteil für sich zu ziehen. Gerade im Businessbereich, wenn man versucht, jemanden übers Ohr zu hauen. Manipuliert man einen Maßstab, damit man besser zur Geltung kommt. Und auf der anderen Seite gibt es ein volles Gewicht, etwas, was schwer ist, was nicht hohl ist, was nicht manipuliert ist, sondern sein wahres Gewicht hat. Und das gefällt dem Herrn wohl. Nun, mir kamen dabei einige Gedanken, wenn wir zum Beispiel in diesem Kontext verstehen, was es damit auf sich hat. 1. Samuel Kapitel 2 lesen. 1. Samuel Kapitel 2. Und dort Vers 3. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Nun, hier sehen wir schon mal einen Aspekt, was hier gewogen wird. Zum einen Taten. Werke aus dem Glauben oder Werke aus der Werksgerechtigkeit. Können wir an einer Waage manipulieren, uns vielleicht selbst etwas vortäuschen, worin wir glauben, dass es das volle Maß sein könnte? Einen weiteren Vers, den wir uns angucken können, Daniel 5. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Sohn des Königs Nebukadnezar. In Daniel Kapitel 5, König Belsazar, und das war ein König, der kannte und hörte und wusste von dem Gott Israels und von den Geschichten Nebukadnezars. Und dennoch hat er sich nicht an die Weisungen gehalten, an die Gebote, an die Verheißungen, ja sogar an die Wunder Gottes, hat er sich nicht daran erinnert und lebte sein eigenes Leben. Er nahm sogar Geräte aus dem Heiligtum Gottes, um sein Fest, seine Vermessenheit zu feiern. Und da erscheint die Hand Gottes und schreibt in Vers 27 oder vielleicht ab Vers 25, als die Schrift an der Wand erklärt wird, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Dies ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Und Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Ihr Lieben, kann es sein, dass auch wir gerade gewogen werden im himmlischen Heiligtum? Und geprüft werden, ob wir volles Gewicht bringen oder ob wir hier auf Erden versuchen, uns selbst dieses Maß der Waage zu manipulieren. Offenbarung 6 beschreibt genau diesen Zusammenhang. Offenbarung 6 spricht es von den Öffnungen der ersten sechs Siegel. Und wir sehen hier etwas sehr Interessantes. Offenbarung 6, ab Vers 6. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich eine Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah sie ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit der Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Vers 5 wollte ich vorher noch lesen, entschuldigt bitte. Das dritte Siegel. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und wir wissen, dass Jesus sagte, dass wenn er kommt, wird er den Lohn den Gerechten mitbringen. Und aus dieser Waage heraus gibt es zweierlei Maß. Also im Prinzip wird mit einem Maß gemessen, aber es gibt zwei Maßeinheiten, ein volles Gewicht und ein leeres Gewicht. Und das leere Gewicht, das manipulierte Gewicht sozusagen, sehen wir in der Konsequenz dessen, dass hier diesen Menschen der Tod ereilt. Aber das fünfte Siegel, das sind diejenigen, die das volle Gewicht haben, die ja, das volle Herz Gottes haben, die sich haben füllen lassen mit dem Geist Gottes, in das Ebenbild Gottes haben verändern lassen. sah unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten, und rief mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurde weiße Kleider gegeben, und es wurden ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet werden, die auch wie sie getötet werden sollten. Das sind die zwei verschiedene Maßeinheiten, die wir dann sehen. Von einem Maß gemessen, zwei Einheiten. Ein volles Gewicht, das für den Herrn ja das Liebste ist, das er gern haben möchte. Ein volles Gewicht. Ein volles Gewicht, das ihm Freude bereitet. Ein Gewicht, wenn er unsere Herzen, unsere Taten, unsere Gedanken misst, dass er sagen kann: Komm her, du treuer und gerechter Sohn. Ist es nicht schön, wenn Jesus wiederkommt und den Lohn mit sich bringt, den wir empfangen können, nämlich die Krone des ewigen Lebens? Wir haben hier Beispiele in den Versen 1 bis 30 von Sprüche 11, wie sie uns zeigen, die Frucht der Gerechten und die Hoffnung und auf der anderen Seite die Frucht der Gottlosen. Wir haben hier, wenn wir zum Beispiel über die Frucht der Gerechten und die Hoffnung dahinter sehen, zum Beispiel Verse in 2. Timotheus, die, sage ich mal, das Ganze umrahmt. In 2. Timotheus Kapitel 4, und die Verse 1 bis 8. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und dem Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Liebe Freund, liebe Freundin, kämpfst du jetzt den guten Kampf des Glaubens? Willst du diesen Lauf vollenden? Willst du diesen Glauben bewahren? Denn wenn es so ist, so liegt auch für dich von nun an die Krone der Gerechtigkeit bereit, die dir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zu erkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Einen weiteren Text finden wir auch noch in Philipper Kapitel 1. Dort haben wir die Verse 12 bis 26. Ich möchte euch aber nun mal die Verse 12 bis 18 noch vorlesen, wo es um die Ermahnung zu einem heiligen Wandeln geht, wo es darum geht, die Frucht der Gerechtigkeit zu haben. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch was vollbringt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinen Wohlgefallen. Er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ihr Lieben, wir haben viele Beispiele, wie sie uns in Sprüche oder wie auch hier in Philipper deutlich gemacht wird, dass ein Wandel in Heiligkeit zwingend notwendig ist. Und viele tun sich daran schwer, mit dem Begriff heilig leben zu können. Und heilig ist immer der Begriff von Sündlosigkeit. Ja, natürlich. Es ist möglich. Denn wenn es Jesus tun konnte, dann können wir das auch. Denn er hat uns all das gegeben, was wir dazu brauchen. Und wenn wir allein den Wandel Abrahams sehen, der Mann, der in Gerechtigkeit gelebt hat, der Gerechtigkeit zugesprochen worden ist, durch den Glauben an jedes Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkam, so ist es auch für uns möglich. Hier haben wir ein Beispiel in dem Brief der Philipper. Und auch weitere in Matthäus Kapitel 7, Vers 13 und 14. Und wir kennen auch viele Aussagen, die wir über die Frucht der Gottlosen auch im Neuen Testament sehen, wie zum Beispiel in Römer 1, wo Gott die Menschen, die nach ihrer Gier, nach ihrer Begierde Ausschau halten, dass Gott sie auch dahin fahren lässt. Wir können da kurz reinschauen ab Vers 21 in Römer 1. Da sie sich selbst für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das ist genau das, was im Prinzip jetzt hier in Sprüche 12 und auch 13 deutlich wird, was die Konsequenz dessen ist. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihren Herzens zu Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leibe untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei, bis in Ewigkeit. Amen. Wir haben das Leben geschenkt bekommen. Dieser Körper, dein Körper, ist von Gott geschenkt worden. Und die Frage ist, gibst du Gott damit die Ehre? Oder folgst du deinen Begierden und zerstörst das, was Gott dir und mir geschenkt hat? Wenn ich nicht Gott die Ehre geben möchte und das essen möchte, was ich essen will, ein Lebensstil führe, das ich leben will, so kann ich Gott niemals die Ehre geben. Und die Konsequenz, die dazu führt, dass ich meine Begierde folge, ist, dass ich Wahrheit mit Lüge vertausche. Dass ich, wie es in Vers 21 ist, weil sie dachten, Entschuldigung, Vers 22, weil wir uns damit für weise halten würden, wenn ich mein Leben selbst in den Händen halte und selbst führen und halten möchte. Und wie viele Menschen glauben, dass sie weise sind, nur weil sie denken, sie haben ihr Leben im Griff? Das ist ein böser Trugschluss. Können wir uns nicht glücklich schätzen, wenn wir in den Sprüchen sehen können, wie Gott uns Anweisung schenkt, wie er uns Lebensregeln gibt, die wir erfüllen können nach seinem Beispiel. Wir kennen auch die Texte in 2. Timotheus, wo wir sehen, dass sogar Menschen, die Gott selbst wirklich kannten, in 2. Timotheus 3, aber das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheimlich, lieblos, unversöhnlich. Das sind übrigens all die Aspekte, die den Gottlosen zugeschrieben werden in Kapitel 11, 12 und 13 in Sprüche. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott dabei. Achtung, haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, sie kennen Gott, haben den äußeren Schein, deren Kraft... Achtung, es ist genau diese Kraft, die zur Umwandlung führt, ein gerechtes, gottgerechtes Leben zu führen. Das ist diese Kraft, die sie verleugnen. Von solchen wende dich ab. Ihr Lieben, wir sollten uns davor fürchten, Gott einfach nur mit dem Mund zu bekennen, mit unseren Lippen zu bekennen. Und so zu tun, als würden wir gottesfürchtig leben, heuchlerisch zu sein. Das ist genau das, wovon Gott am meisten einen Ausdruck zutage bringt, der in Laodicea sichtbar wird. Dass es ihm im Übel wird. Es wird ihm speiübel. Er spuckt uns aus, weil wir dieses Hin- und Herhinken, dieses zweigeteilte Herzen, dieses Dienen an zwei Herren, obwohl wir den wahren Herrn verleugnen und die Kraft verleugnen, weil wir so ein Leben führen und Christus damit schaden. Lieben, das soll nicht unser Wunsch sein. Und abschließend, gerade zum Beispiel in Vers 11, in Sprüche 11, sehen wir den Vers 31, wo es heißt, in Sprüche 11, Vers 31, siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Und gerade in diesem Bezug spricht Offenbarung 22 davon. Offenbarung 22, Vers 12, dort heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um eines jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und hier finden wir wieder das Prinzip, das uns deutlich macht, wie auch in Vers 1, die Waage, wie Gott uns misst. Haben wir ein Leben des Gerechten gelebt? Haben wir ein Leben nach dem Charakter Gottes gelebt? Haben wir Worte gesprochen, die von Gott kommen, die Menschen lebendig werden lassen, weil sie dadurch vom Quell des lebendigen Wassers trinken, weil es durch uns durchströmt? Ihr Lieben, diese Aufforderung nach einem Lebenswandel, nach einem Lebensstil, wie sie in Sprüche hier uns in diesem Kontrast gezeigt wird zwischen gerechten und gottlosen Menschen, sollte uns ein Weckruf sein, um uns selbst zu prüfen, wo unser Herz liegt, ob wir echt sind im Glauben, ob Christus in uns ist. Und ich denke, wenn ihr auch weiterhin schaut, wenn ihr zum Beispiel Sprüche 12 euch anschaut, Vers 1, wo ihr den Kontrast habt zu Offenbarung 3, Vers 9, oder wie es dann auch ihr im Manuskript sehen könnt, Vers 4, Vers 6, Vers 7, wie die Kontraste gegenüberstehen zwischen den Tugenden einer Gemeinde zum Beispiel. In Sprüche 12, Vers 4, eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes, aber eine schändliche ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. Nun, jeder Mann wünscht sich eine Frau an seiner Seite, die sozusagen ja die Krone auf seinem Haupt ist, nicht wahr? Aber wisst ihr, die Krone, die wir auf dem Haupt haben sollten, ist die Krone, die Christus uns gibt. Und das meint es, wenn wir zum Beispiel, das sind jetzt die letzten Verse, die wir uns noch anschauen wollen, auf Offenbarung 14, Vers 14, ich sah und siehe eine weiße Wolke, und der auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen, er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Diese Krone, ihr Lieben, geht auch ein Stück weit her mit der Krone, die die Frau hat in Offenbarung 12, die Gemeinde Christi. Aber auch dieses Prinzip, das hier in Vers 4 nochmal deutlich wurde, dass eine schändliche Frau ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. Nun, wir wissen, dass die Frau in der Bibel auch repräsentiert wird, ein Symbol ist für die Gemeinde. Wir wissen, 1. Korinther 5, Vers 15, 1. Korinther 12, Vers 12, Epheser 5, dass der Bezug, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und dass wir Glieder sind in seinem Leib. Und dass wenn wir, wie es jetzt auch Sprüche in dem Vers 4 gelesen haben, wo es heißt, eine schändliche Frau ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. Wenn wir als Gemeinde selbst sogar, die wir ja das Leib, den Leib Jesu repräsentieren, als Glieder, die wir sind, für ihn tätig sind, wenn Gemeinden anfangen, durch Unglauben, durch gottloses Verhalten, durch trügerische Eigenschaften, die mit in die Gemeinden genommen werden, die vom rechten Weg abführen, dann zerfressen wir innerlich die Gebeine, die einzelnen Glieder. Wir lösen die Gemeinde dadurch auf, weil wir Schaden anrichten. Es ist immer die Frage dessen, ob wir ein gerechtes Leben leben oder ob wir Ungerechtigkeit ausführen, ob wir ein Fluch sind oder ein Segen sind. Aber all das, was wir im Vergleich sehen, von Gut und Böse, von Licht und Finsternis, ist eins vielleicht ein Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen sollen. dass der Gerechte, Mensch ist wie ein Augapfel. Ein Augapfel Gottes. Und all das, was uns zur Verfügung steht, um ein gerechtes Leben führen zu können, ein Leben führen zu können, das Segen verspricht. Und ich frage dich, und das frage ich auch mich, möchte ich ein Leben führen, das ein Segen ist für die Menschen, dass sie in meinem Lebensstil, in den Worten, die ich spreche, in den Taten, die ich tue, nicht nur Jesus widerspiegeln, sondern das Wort, das Gott selbst gesprochen hat, in mir lebendig wird, dass andere Menschen dadurch erfüllt werden können. Ihr Lieben, die Zeit rinnt davon und wir haben nicht mehr viel Zeit. Und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen all diejenigen, die nur mit dem Auge auf Gottlosigkeit zwinkern und versuchen, einen Schritt in Richtung weg von Gott zu gehen. Satan steht sofort zur Stelle und verwandelt uns wieder entgegen dessen, wie uns Gott verwandeln möchte, zu einem gottlosen Menschen. Ihr Lieben, ich denke, wenn wir Sprüche genauso verstehen, in all den Kapiteln, die wir auch jetzt noch lesen werden für die nächsten Wochen, dann werden wir erkennen, wenn wir diese Gegenüberstellungen haben von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Treue und Treulosigkeit, von Segen oder Fluch, dass wir uns selbst immer prüfen mögen, Vers für Vers. Auf welcher Seite, in jedem Vers, auf welcher Seite stehe ich? Was habe ich noch nicht überwunden? Wo erkenne ich mich wieder? Ich denke, das ist, eine Aufgabe, die jeder von uns prüfen muss und das Gute behaltet. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch weiterhin, dass die Worte aus dem Buch der Sprüche ein Segen sind für euch, eine Erkenntnis dessen, wo wir stehen, wo jeder Einzelne von uns steht, wo ich persönlich stehe und wo ich mich verwandeln lassen muss. Denn ich möchte für meine Mitmenschen, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meinen Arbeitskollegen, für meine Nachbarn ein Segen sein. Möchtest auch du ein Segen sein? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Und Gott führe und leite dich auch weiterhin im Studium seines Wortes. Und ich lade euch ein, wieder dabei zu sein für die nächste Lektion, wenn es heißt, der Anschein trügt. Die nächste Lektion, Lektion Nummer 6. Und ich wünsche euch bis dahin gottesreichen Segen, auch ganz besonders im Studium seines Wortes. Und bis dahin alles Gute.